Nachgefragt und gut informiert. Der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Nachgefragt und gut informiert. Mein Name ist Nadja Kochendörfer und ich leite beim Verbraucherservice Bayern das Programm Partnerschule Verbraucherbildung Bayern. Mit mir im Studio ist meine Kollegin Elisa Neutatz, Fachbereichsleitung Ernährung, und wir sprechen heute über Werbetricks der Lebensmittelindustrie. Hallo Elisa, schön, dass du heute hier bist.
Hallo Nadja, danke für die Einladung.
Ob als TV-Spot oder Social-Media-Ad in Form von Influencer-Marketing auf Litfaßsäulen oder in Zeitschriften, überall sind wir eigentlich heute von Werbung umgeben. Elisa, wir möchten heute ganz konkret darüber sprechen, welche Methoden die Lebensmittelindustrie einsetzt, um ihre Produkte zu vermarkten. Hast du ein Beispiel zum Einstieg für uns dabei?
Ja, Nadja, ich habe dir da gleich ein passendes Beispiel mitgebracht. Ich lese dir mal ganz kurz einen Ausschnitt aus dieser Anzeige vor. Frische Haselnüsse, Milch mit wertvollem Eiweiß und vielen Vitaminen, hochwertige Pflanzenfette, etwas Zucker für die frische Energie und eine Prise Kakao für den guten Geschmack. Klingt ganz gut, oder was meinst du?
Klingt ganz gut und kommt mir auch bekannt vor aus der Vergangenheit.
Was denkst du, ist es denn?
Es muss eigentlich wegen der Haselnuss und dem Aufstrich ein sehr bekannter Aufstrich sein, den man sehr gerne vielleicht bis heute konsumiert, aber auf jeden Fall in der Vergangenheit konsumiert hat, aufs Brot zum Frühstück.
Ja, genau, du hast absolut recht, ja. Natürlich, die Werbung ist etwas älter, die ist von 1976. Heutzutage würde man wahrscheinlich so eine Anzeige eher nicht mehr finden, aber ich dachte, das ist mal ein ganz gutes Beispiel, das Ganze ein bisschen überspitzt quasi zum Thema hinzuleiten. Ich bin gespannt, was wir uns heute genau anschauen.
Ja, das war auf jeden Fall ein super Einstieg, Elisa. Vielen Dank. Es zeigt auch, wie nachhaltig Werbung eigentlich funktioniert. Und lustig fand ich es auch ein bisschen. Zumindest, wenn man es jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, wo wir doch ein anderes Verständnis und einen anderen Blick auf unseren Lebensmittelkonsum und Gesundheit haben. Da sind wir eigentlich auch schon beim Punkt, weil lustig, spannend oder überraschend, das sind alles Dinge, die helfen, damit Werbung wirken kann. Und wir wissen, Werbung, die emotionalisiert, die wirkt auch. Es gilt auch als Beleg, dass wir gerne auf Produkte zurückgreifen, mit denen wir zum Beispiel positive Kindheitserinnerungen verbinden. Deshalb sind Kinder und Jugendliche auch eine wichtige Zielgruppe der Lebensmittelindustrie. Sag mir mal, Elisa, wie stellt die Industrie es denn an, dass Kinder so früh und vor allem nachhaltig geprägt werden, dass das bis ins Erwachsenenalter nachwirkt und man ja auch manchmal sagt, Mensch, dieser Geschmack oder der Geruch, der erinnert mich total an meine Kindheit.
Mhm. Ja, wenn du dir mal vorstellst, mit Kinderaugen durch den Supermarkt zu gehen, das ist alles schon ein bisschen überwältigend. Wir haben super viele Produkte, die sind bunt, die sind schrill und schauen Comicfiguren an oder vielleicht sogar meine Lieblingsfigur aus dem Fernsehen. Da ist die Industrie richtig kreativ. Wir haben Sammelfiguren in Überraschungseiern, wir haben Käse in Form von Paw Patrol-Figuren oder auch ganz besonders sensorische Lebensmittel wie sowas, was auf der Zunge knistert oder die Zunge verfärbt. Also das gefällt den Kindern ja besonders gut. Und dazu haben wir dann noch diese besonderen Werbespots. Also das heißt, es ist oft eine kleine Geschichte, ganz süß und witzig erzählt. Sie ist leicht verständlich, auch für die Kinder. Wir haben vielleicht noch einen einprägsamen Jingle, eine Musik dazu. Und das sehen die Kinder einfach eher als Informationsquelle. Das heißt, sie können eine Werbung nicht von einer neutralen Information unterscheiden. Das ist schon mal hier das Problematische. Und eben vor allem für jüngere Kinder, die sind dann recht einfach zu bekommen mit diesen Werbespots. Und die haben dann natürlich einen großen Einfluss auch auf das Einkaufsverhalten von ihren Eltern. Und genau aus diesem Grund investieren ja auch die Hersteller so viele Millionen in diese Marketingstrategien, weil sie wollen, wie du ja auch gesagt hast, sie wollen ein Markenbewusstsein bei den Kindern schaffen. Das heißt, wir kennen ganz viele Marken aus unserer Kindheit, wir sind damit aufgewachsen und es ist ja genau das, was der Hersteller auch erreichen möchte.
Ja, genau. Jetzt sag mal, wenn wir so ein bisschen zurückgehen in unsere Kindheit. Welches Jingle oder Werbeslogan ist dir im Kopf geblieben? Jetzt ganz unabhängig davon, ob du es heute noch konsumierst, aber einfach, ja, weil sich es eingeprägt,
ja,
hat.
Was mir tatsächlich da ganz spontan einfällt, ist diese Paula ist eine Kuh. Ich sing's richtig, ja, im Kopf, ja, mit. Genau. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Ich weiß, ja, gar nicht, genau, mehr, ob es noch gibt, aber das ist mir so im Kopf geblieben.
Paula gibt es noch immer. Ich glaube, das ist ein bisschen anders, der Slogan, aber es gibt Paula noch. Ja, oder guten Freunden gibt man ein Küsschen zum Beispiel. Das hat sich mir total eingebrannt.
Ja,
ne? Klassiker oder merci, dass es dich gibt zum Beispiel. Mhm. Hast du noch einen?
Genau, oder sowas wie Haribo macht Kinder froh. Das, ja, ist ja der Klassiker auch schlechthin.
Der Klassiker bis heute, glaube ich, heißt Haribo macht Kinder froh, genau. Die spielen zum Beispiel sehr damit, ne, mit, dass es die auch schon so lange gibt.
Ja.
Ne? Dass es, die nehmen dieses Erwachsenen- und Kinderthema, das verschmelzen die ja zum Teil auch miteinander. Stimmt. Ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, das zeigt ziemlich gut, wie nachhaltig Werbung wirken kann, weil das einfach so viele Bereiche sind, die da bespielt werden. Und klar, wenn man von der Kindheit an bis ins Erwachsenenalter immer wieder zum Beispiel auch diese Jingles hört, dann prägen die sich irgendwie unbewusst ein, ob man will oder nicht. Und sie sind sofort wieder da. Jetzt auch, als ich dich gefragt habe, war
ja,
Paula,
genau,
direkt,
absolut,
wieder abrufbereit.
Ja.
Die Liste ist also echt lang. Du bist ja auch schon auf ein paar Dinge eingegangen, auf die sensorischen Reize, aber auch auf die Merch-Artikel, die im Grunde Konsumanreize schaffen. Ich habe auch gesehen, on top gibt's ganz viel so saisonale Produkte, ja, die Kinder und Jugendliche ansprechen. Ich sage jetzt mal die Sammelkarten während der WM oder EM, dann gibt's dazu noch das Album, wo man's reinkleben kann. Das wird von den Kids getauscht. Dann, wenn ein neuer Film an den Start kommt, kann sein, es sind Marvel-Figuren in den Produkten oder andere Merch-Produkte, die passen. Wie geht man jetzt damit um?
Also das ist natürlich definitiv ein guter Trick von der Werbeindustrie, weil das ist ja auch genau das, was die Werbung will. Sie will, dass wir uns was kaufen, wovon wir vielleicht noch gar nicht wussten, dass wir es überhaupt brauchen. Und das sind ja Kinder einfach besonders empfänglich. Da steht einfach noch der Spaß im Vordergrund. Sie haben ein großes Bedürfnis von Zugehörigkeit. Wir haben die Peer Groups. Also das ist wirklich ein Thema, wo die Werbung einfach die Kinder kriegt.
Und catchen kann.
Richtig.
Wenn ich das jetzt mit Kinderaugen versuche zu sehen, das blinkt, das ist bunt, das spricht mich an, ich will dazugehören und ich habe jetzt vielleicht mein erstes Taschengeld. Das ist ja dann schon eine verlockende Konsumeinladung der Industrie. Wie kann man da einen Mittelweg finden? Was können Eltern tun oder Lehrer vermitteln oder was kann man den Kindern mitgeben?
Ja, ganz wichtig ist im ersten Moment, also es handelt sich ja da oft um Süßwaren und ganz wichtig, das möchte ich immer vorne wegstellen, ist keine Verbote. Also sobald wir was verbieten, umso attraktiver wird es erst
noch. Interessanter, richtig, dann will man es erst recht haben.
Genau. Was vielleicht Sinn macht mit dem Taschengeld, kann ich ein bisschen eine Regeln aufstellen. 20% des wöchentlichen Betrags darf ich für den und den Bereich ausgeben zum Beispiel. Oder natürlich auch Vorbild sein. Die Eltern sind Vorbild für das Kind. Das heißt auch, das Einkaufsverhalten der Eltern ist wichtig für das Verhalten der Kinder. Und wenn mir als Elternteil vielleicht ja auffällt, dass es besonders oft vorkommt oder da wirklich ein großer Konsumbedarf da ist, dann muss ich vielleicht hinterfragen, woran liegt das? Hat das Kind vielleicht sogar Hunger? Gibt es nichts Gescheites zu essen daheim? Oder ist es aus Langeweile oder sogar das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit?
Vielen Dank. Klingt auf jeden Fall schlüssig. Du hast jetzt schon gesagt, viele der Produkte, die beworben sind oder hauptsächlich der beworbenen Produkte, sind eigentlich Süßwaren. Man sagt sogar rund 92% der Lebensmittelwerbung, die Kinder und Jugendliche sehen, bewirbt ungesunde Lebensmittel. Dazu gehören jetzt Fastfood, Snacks und Süßigkeiten. Und im Schnitt sehen Kinder täglich ungefähr 15 Werbespots von solchen Produkten. Das klingt erschreckend viel.
Ja, Nadja, du hast absolut recht. Das Problematische ist auch, dass diese an Kinder beworbenen Produkte einfach zu viel Zucker, zu viel Salz und ungünstige Fette enthalten. Und es sind eben auch neben den Süßwaren haben wir eben die hochverarbeiteten Produkte, wie auch Softdrinks oder Energydrinks, wo wir zunehmend feststellen, dass die den Markt überfluten und vor allem für Jugendliche da sehr zugänglich sind. Und ich meine, natürlich beeinflusst die Werbung das Konsumverhalten unserer Kinder. Ich meine, nicht umsonst würden die Hersteller Millionen von Euro dafür ausgeben, wenn es nichts bringen würde. Also da müssen wir mal ehrlich sein. Und das Problematische an diesen verarbeiteten Produkten ist einfach auch, dass sich auch das Geschmacksempfinden von den Kindern verändern kann, langfristig.
Inwiefern? Also inwiefern verändert sich das? Wie äußert sich das?
Zum Beispiel, wenn ich immer extrem süß esse, also extrem viele gesüßte Lebensmittel, dann entwickle ich eine hohe Süßschwelle. Das heißt, den Kindern schmeckt dann vielleicht die ganz normalen Lebensmittel gar nicht mehr so gut, weil sie eben diese hohe Süßschwelle erreichen müssten. Und da muss man einfach darauf achten, dass man das gar nicht erst ermöglicht quasi, sondern dass man wirklich die Schwelle möglichst gering hält.
Dass da quasi auch keine Gewöhnung einsetzt, ne? Weil dann ganz schmeckt genau. Halt vielleicht die Karotte, der Apfel, also nichts ist dann mehr süß genug oder fühlt sich wahrscheinlich auch nicht mehr so vollmundig und lecker genau. an, ja, im Vergleich zu so hochraffinierten
Und dann brauche ich einfach auch immer mehr davon.
Genau, damit der Blut, es hat ja dann auch wieder Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel und auf viele andere Dinge, ne?
Ganz klar, ich meine, wenn wir uns anschauen, wir haben in Deutschland ca. 15% der Kinder und Jugendlichen, die übergewichtig sind und 6% davon sogar adipös. Langfristig kann sich natürlich dadurch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen, genauso auch für Diabetes oder auch psychische Folgen wie Depressionen. Und bei Zucker der Klassiker natürlich das Karies-Thema, wollen wir nicht vergessen. Und das Problematische ist auch ein Übergewicht, dass sich das meistens hält bis ins Erwachsenealter. Und natürlich muss man aber da auch differenzieren. Nicht nur die Ernährung beeinflusst das Gewicht, sondern die haben natürlich auch viele andere Faktoren wie Bewegung, der Umgang mit Stress oder auch das Nutzen von elektronischen Medien oder auch die Medienkompetenz, die da mit reinspielen.
Ja, das sind doch ziemlich viele Bereiche, in die diese Lebensmittel reinwirken und vor allem negativ reinwirken, wenn es um die Gesundheit der Kinder geht. Jetzt fragt man sich als Zuhörerin und Zuhörer vielleicht, wie kann ich jetzt persönlich beim Einkaufen die Produkte besser hinterfragen? Uns geht es ja heute um die Werbetricks der Lebensmittelindustrie. Wir haben auch schon einen kleinen Schulterblick gemacht in die Themen. Wie orientiere ich mich jetzt beim Einkaufen, um das auch ein bisschen besser zu durchschauen?
Also für mich ganz wichtig ist erstmal, dass wir die Kinder nicht alleine lassen dürfen. Ich habe am Anfang gesagt, die sind da besonders empfänglich, die sind da einfach schutzbedürftig und deswegen ist es wichtig, dass auch die Eltern hier eine Aufklärungsfunktion einnehmen. Das heißt, schon mal ein bisschen zu zeigen, es steckt mehr in den Lebensmitteln. Ich kann auf die Verpackung schauen, da stehen bestimmte Inhalte, das gibt Pflichtangaben, die müssen draufstehen und da kann ich einfach zusammen mit meinen Kindern da draufschauen und auch aufklären, um zum Beispiel zu schauen, wie viel Zucker ist denn in meinem Müsli? Das sollte bei Kinderprodukten maximal 15 Gramm pro 100 Gramm sein ungefähr. Und dann haben wir auch sowas wie den Nutri-Score, der ja zur ganz schnellen Orientierung wirklich gut hilft und auch für die Kinder sehr eingänglich ist.
Das heißt, eigentlich sollte man immer wieder auch bewusst machen, auch ein Müsli kann eine Süßigkeit sein oder ein bestimmter Joghurt, weil man würde jetzt vielleicht denken, Joghurt ist ja was Gesundes, wenn das jetzt zum Beispiel ein Fruchtjoghurt ist oder so, dann handelt es sich eigentlich auch um eine Süßigkeit. Also das durchaus mit den Kindern besprechen, um da schon im jungen Alter das Bewusstsein zu schaffen, was konsumiert wird als ein Ja, als
ganz
eine
genau,
Möglichkeit, damit umzugehen.
Und da möchte ich auch noch ganz kurz dazu einlenken. Es ist nicht nur die Aufgabe der Eltern, es ist auch Aufgabe der Schule, da eine Kompetenz zu entwickeln. Und das ist ja auch genau das, was wir mit unserem Schule fürs Leben Alltagskompetenzen-Programm erreichen wollen. Wir gehen auch in die Schulen. Und da ist es für mich super wichtig, dass ich den Schülerinnen und Schülern erkläre, was steht denn auf der Verpackung und was kann ich damit anfangen und wie erkenne ich das jetzt, ob das ein gutes und richtiges Produkt ist oder eher nicht?
Ja, das stimmt, das ist richtig. Das haben wir auch in unserem Partnerschulwettbewerb immer wieder. Wir hatten in der Vergangenheit ja immer wieder auch Lebensmittelthemen und wir sehen, dass die Schulen dann sich wirklich damit beschäftigen, also sich die Lebensmittelpyramide anschauen, den Nutri-Score angeschaut haben, aber auch irgendwie prüfen, kommt jetzt die Erdbeere im Winter, wo kommt die eigentlich her oder was für ein, wie sieht es denn jetzt mit einer Avocado aus und da so ein Bewusstsein schaffen für ihr Konsumverhalten, aber natürlich auch für die Lebensmittel, die aus der Region sind oder von überall herkommen und was das eben für Auswirkungen hat. Das stimmt. Du hattest ja vorhin auch über den Nutri-Score gesprochen. Der ist ja noch nicht so alt. Wenn ich das richtig im Blick habe, ist es auch eine freiwillige Angabe der Unternehmen. Und wie ist es jetzt? Also wenn ich jetzt sehe, dass ein Produkt einen Nutri-Score von A oder B hat, dann ist das, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, in grün gelayoutet. Das hat zwei Grünstufen dann. Kann ich dann davon ausgehen, dass das Produkt besonders vollwertig ist und bin ich dann da irgendwie auf der sicheren Seite, wenn ich mich jetzt nur am Nutri-Score orientiere?
Ja, der Nutri-Score ist leider doch nicht ganz so selbsterklärend, muss ich tatsächlich gestehen. Also wir haben die Kennzeichnung ist seit 2019 tatsächlich freiwillig auf den Produkten. Tendenz steigend, also wir sehen immer mehr Hersteller, die den Nutri-Score auch verwenden. Da gab es zwar jetzt durch eine neue Berechnungsgrundlage wieder Firmen, die zurückziehen, leider.
Schade.
Aber grundsätzlich ist der Nutri-Score dazu da, damit ich innerhalb einer Produktgruppe Produkte schnell miteinander vergleichen kann. Das heißt, wenn ich jetzt vorm Müsli-Regal stehe, ich suche ein Früchtemüsli und dann habe ich das Früchtemüsli A, hat den Nutri-Score B und dann das andere Früchtemüsli hat den Nutri-Score D, dann habe ich einfach in einem Blick kann ich entscheiden, okay, dieses Müsli, das erste Müsli, hat die bessere Nährstoffzusammensetzung.
Das heißt wahrscheinlich dann im Umkehrschluss auch weniger Zucker und so Zugaben und über die Dinge, die wir schon gesprochen haben. Also genau. Greift man am besten zum A- oder B-Produkt.
Ein ausgewogeneres Produkt, genau. Produkt. Es ist jetzt aber nicht Sinn und Zweck, dass ich mir in einen Supermarkt gehe und nur noch A-Produkte kaufe. Darum geht es nicht. Also es ist wirklich ein Vergleichs Label quasi.
Orientierungshilfe sozusagen,
genau.
Innerhalb einer Produktgruppe.
Ich muss trotzdem immer noch auf die Zutatenliste schauen, auf die Nährwerttabelle schauen, wenn ich da genauere Infos dazu haben möchte.
Okay, vielen Dank. Was mir jetzt beim Einkaufen auch immer wieder auffällt, ehrlicherweise, ist, dass ja auch die Texte einen großen Einfluss haben in der Werbung. Und die lassen sich zum Teil gut lesen. Also reich an Vitamin C, deckt die Tagesdosis ab, vitaminreich, reich an gesunden Vitaminen, nur natürliche Aromen, reich an gesunden Mineralien und Ballaststoffen und so weiter. Jetzt, wo wir über Werbetricks sprechen, klar, es ist irgendwo auch ein guter Trick, oder?
Ja, das machen die Unternehmen tatsächlich sehr gerne, denn Gesundheit ist ein Kaufreiz für viele. Man kauft dieses Produkt, weil man denkt, ich tue meiner Gesundheit ja vermeintlich was Gutes damit. Und in den letzten Jahren ist auch das Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher auch extrem gewachsen. Und da haben die Hersteller einfach mitgezogen. Und deswegen liest man auch gerade immer mehr diese Zusätze. Also was mir besonders viel auffällt, ist dieses ohne Zuckerzusatz oder nur mit der Süße aus Früchten.
Stimmt, ja.
Zum Beispiel auch auf diesen Quetschis, die ja auch speziell für Kinder Quetschis vermarktet werden. Genau, aber das ist, ich meine, Fruchtzucker ist auch Zucker. Und das vergisst man dann bei diesen Wordings quasi so ein bisschen. Oder eben auch oft dieses angereichert mit Vitamin C oder Vitamin D. Oder wir haben Produkte, die mit Immunfit oder Immunstark oder sowas beworben werden. Und natürlich die ganz große Bandbreite von Proteinprodukten.
Stimmt, diese High-Protein-Produkte sind mir in letzter Zeit auch extrem aufgefallen. Ich habe den Eindruck, das ist sogar ein richtiger Trend. Also nicht nur in den Regalen, sondern auch auf Social Media zum Beispiel. Ganz ehrlich, jetzt du als Expertin, brauchen wir solche Produkte überhaupt?
Also diese proteinangereicherten Produkte, liebe Nadja, die kannst du getrost stehen lassen im Supermarkt, denn wir sind in Deutschland gut mit Protein versorgt. Also wir brauchen diese extra Portion eigentlich gar nicht, die hat auch keinen Mehrwert jetzt für uns. Das Problematische ist auch, dass die meistens viele, viele Zusatzstoffe haben, wie Süßstoffe oder Verdickungsmittel, und wir zahlen auch einfach viel mehr dafür. Also die sind viel teurer als vergleichbare Produkte.
Das stimmt. Und wie sieht es dann aus mit dieser extra Portion an Vitaminen, die man überall liest? Du hast ja auch schon gesagt, reich an Vitamin C oder D und was es da alles eben an Labels und Werbeversprechen gibt. Wie nötig hat der Körper das?
Ja, ich kann dir auch da sagen, als gesunder Mensch mit einer ausgewogenen Ernährung brauche ich auch diese extra Portion Vitamine nicht. Wir sind kein Vitaminmangelland. Das ist auch ein Mythos mit diesen ausgelaugten Böden. Da steckt nichts dahinter. Wir sehen es eher problematisch, diese ganzen Anreicherungen, weil es einfach zu einer Überdosierung kommen kann. Das heißt, wenn ich sehr viele Produkte nutze, die angereichert sind, dann verliere ich da überhaupt den Überblick. Und dazu kommt, es gibt auch keine Höchstmengen. Das heißt, die Hersteller, die supplementieren da und da weiß man dann gar nicht mehr genau, wie viel habe ich jetzt eigentlich zu mir genommen. Und das kann natürlich auch negative Folgen für die Gesundheit haben.
Ja, das macht irgendwie Sinn, zumal ja die Lebensmittel, die man so verarbeitet oder isst beim Kochen ja selber auch Vitamine und Nährstoffe
ganz
enthalten.
Klar, also ganz klar. Wenn ich jetzt denke, oder ich komme aus einer Risikogruppe, zum Beispiel ältere Personen oder immungeschwächte Personen, dann muss ich natürlich ärztlich abklären lassen, ob ich vielleicht was supplementieren muss. Aber wie du sagst, mit einer ausgewogenen Ernährung, mit frischen Lebensmitteln, da steckt eigentlich schon alles drin.
Das heißt, das kann man beim Einkauf auch getrost überlesen und stehen lassen und lieber zu einem ganz konventionellen Joghurt greifen, den man vielleicht mit Früchten anreichert zum Beispiel.
Genau, ja.
Wie sieht es eigentlich mit der gesetzlichen Regelung jetzt aus in dem Bereich? Weil ich meine, wir sprechen heute über Werbetricks. Wir haben schon gesagt, Verpackung, sensorische Erlebnisse, Merchartikel, Sammelartikel. Die Wordings sind auch nicht geschützt, glaube ich, vitaminreich und so weiter. Wie sieht es da aus? Gibt es einen Rahmen oder ein Korsett für die Unternehmen?
Ja, wir haben zum Glück tatsächlich für diese Wordings schon eine gesetzliche Grundlage. Das ist die sogenannte Health Claims Verordnung. Die gilt einerseits für nährstoffbezogene Angaben. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn dran steht wenig Fett oder Light oder auch Werbeaussagen zu Zucker, also zum Beispiel zuckerarm oder zuckerreduziert. Da gilt dann, dass es quasi 30% weniger Zucker enthält als vergleichbare Produkte. Oder auch ohne Zusatz von Zucker. Also das ist gesetzlich tatsächlich geregelt, wann der Hersteller das verwenden darf. Dann muss es auch stimmen. Genauso auch, und das ist ein sehr sensibler Bereich, der Bereich der gesundheitsbezogenen Aussagen. Also ich darf quasi nur Aussagen machen, die gemäß dieser Verordnung auch zugelassen sind. Das sind aktuell so ungefähr 260 Angaben und die beziehen sich vorwiegend auf Vitamine und Mineralstoffe. Der Hersteller darf zum Beispiel auch nur, wenn eine Mindestmenge an Vitamin C in seinem Produkt enthalten ist, damit werben, dass Vitamin C zur normalen Funktion des Immunsystems beiträgt. Er darf jetzt aber nicht sagen, dass das Produkt positiv auf das Immunsystem wirkt oder sogar irgendwie eine Krankheit heilt oder eine arzneiliche Wirkung hat. Also das ist absolut verboten.
Okay, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Neben dem Slogan und den Wordings spielen ja auch Verpackungen in der Lebensmittelindustrie eine große Rolle. Wie kann man sich jetzt hier orientieren oder was könnte man da beachten?
Ja, man kennt es ja, die Milchprodukte, bei denen schöne Naturlandschaften abgebildet sind, in den Bergen, grüne Wiesen, glückliche Kühe oder auch der gesunde Anstrich, irgendwie das Vieh mit grünen Farben oder auch Bilder von Obst oder glücklichen, fitten Menschen abgedruckt sind. Ja, das ist natürlich oft nur Fassade. Also da steckt da nicht so viel dahinter. Was aber dagegen gesetzlich geregelt ist, ist, wenn ein Lebensmittel in Wort, Bild oder Grafik abgebildet ist, dann muss es auch enthalten sein. Und dann muss auch angegeben werden, in welcher prozentualen Menge es enthalten ist. Also mein liebstes Beispiel ist ja immer das Pistazieneis. Also wenn ich das Pistazieneis heißt und dann habe ich vorne noch die Pistazien drauf, dann kann ich auch hinten auf die Zutatenliste schauen, ja, wie viel Prozent Pistazien ist denn da wirklich enthalten? Weil das ist ja genau das Lebensmittel, das dann auch den Wert gibt, die Qualität ausmacht. Und da ist es oft so, dass wir uns eigentlich hinters Licht geführt werden, weil dann wird dann groß geworben mit vielleicht so einer exotischen Frucht oder sonst was und dann schaut man drauf und dann ist da 1% davon drin. Also da lohnt sich echt mal in die Zutatenliste auch zu schauen.
Das heißt, sich nicht von der Verpackung zu sehr blenden lassen, weil das eigentlich auch ein Marketing-Tool ist, das ganz bewusst eingesetzt wird. Das stimmt, ja. Man stellt dann oft fest, es ist eigentlich, der Anteil ist so marginal von dem, weswegen man es eigentlich kauft. Ne? Ja, weil man vielleicht besonders gerne Pistazien mag oder exotische Früchte. Und
ja. Wo es uns auch sehr, sehr oft auffällt, ist im Bereich der Smoothies oder Säfte. Da ist immer der Großteil Apfelsaft. aber ich zahle sehr viel, wenn dann vorne drauf steht, das ist mit exotischer Acerola oder Spirulina, aber das sind dann wirklich nur ganz, ganz kleine Mengen und ich habe eigentlich einen gestreckten Apfelsaft so.
Und im Grunde könnte ich mir auch einfach den Apfelsaft dann kaufen am Ende vom Tag, oder? Weil, also ich meine, ob man dann die 2% Acerola rausschmeckt, das wage ich jetzt fast schon zu bezweifeln.
Ja, oder auch die gesundheitliche Wirkung, wenn sich jemand denkt, das ist besonders gesund, bei 1-2% ist das natürlich sehr, sehr fragwürdig.
Sehr fragwürdig. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt schon auch noch über die Verpackungen gesprochen und die Spielzeugbeigaben, Slogans und Wordings. Wenn ich jetzt an junge Erwachsene denke oder Jugendliche, frage ich mich, wie sieht es eigentlich mit dem Influencer-Marketing aus? Also in welche Trickkiste greift hier die Lebensmittelindustrie? Zum Teil holen die ja wirklich für Social Media auch eigene Markenbotschafter ins Boot, um quasi neben allen anderen Werbekanälen Social Media auch noch zu bespielen.
Ja, tatsächlich haben Influencer nochmal einen ganz anderen Zugang. Wir haben hier wirklich eine emotionale, eine persönliche Ebene. Das heißt, wenn ich schon in dieser, in dieser Influencer-Bubble drin bin, dann kommt diese Empfehlung ja auch besonders glaubwürdig und authentisch rüber.
Und stimmt, die wirken ja, wenn man es jetzt nicht hinterfragen würde, manchmal fast schon freundschaftlich. Ne? Die
ganz
teilen
genau.
ja auch sehr
ja.
viel aus ihrem
Richtig,
Leben.
Die zeigen ihren gesamten Alltag.
Genau.
Ich schaue das jeden Tag mir an.
Genau.
Dann ist es schon
das
fast
Gefühl,
wie ein Freund.
Gehört dazu,
ja,
sozusagen.
Richtig.
Der nimmt mich überall hin mit.
Und das ist halt auch, was die Hersteller merken. Das funktioniert gut. Dieser Markt, der jetzt, also die Hersteller, die geben dafür auch tendenziell immer mehr Geld aus für dieses Influencer-Marketing. Und tatsächlich haben auch schon 50% der Jugendlichen schon mal ein Produkt gekauft, weil es ein Influencer beworben ist. Also das, ich finde, das ist schon eine hohe Zahl, die zeigt, dass diese Werbung funktioniert sehr, sehr gut. Und natürlich sind Influencer genauso verpflichtet zu kennzeichnen, wenn es sich um eine Kooperation oder um gesponserte Produkte oder eben Werbung handelt. Oft mit so einer Hashtag, Werbung, Anzeige. Das Problem ist aber, dass hier ja quasi das Ganze verschwimmt. Das heißt, wir haben nicht mehr so einen Werbeblock oder vorne kommt die Werbung, sondern das ist ja dieser Alltag, dieser Content-Inhalt, der verschwimmt quasi mit den werblichen Inhalten. Und dadurch fällt es eben immer schwerer zu unterscheiden, was ist jetzt Werbung, was ist echte Empfehlung, was steckt da jetzt dahinter? Und das ist natürlich super problematisch.
Und auch super schwer zu durchschauen, ne?
Definitiv. Also was ich als Tipps geben kann, ist natürlich erstmal auch auf diese Werbekennzeichnung zu achten und natürlich immer zu hinterfragen. Also ist es jetzt irgendwie eine unrealistische, eine übertriebene Versprechung, wie sowas wie mit diesem Tee nimmst du in 2 Wochen 10 Kilo ab? Das würde ich jetzt eher nicht glauben. Gibt sicher auch keine wissenschaftlichen Belege dahinter. Oder auch oft in dieser Social-Media-Welt drückt der Schein. Das heißt, ich habe einen makellosen Körper, schöne Haut, das Essen sieht perfekt aus, aber das ist ja auch alles inszeniert. Und deswegen ist es immer wichtig, dass ich nochmal das Produkt challenge quasi, auch alles, was ich online kaufen kann. Da kann ich die Zutatenliste einsehen, die Nährwerte nochmal checken. Und was auch auffällig ist, ist, wenn plötzlich ganz, ganz viele Influencer ein Produkt haben, dann ist es natürlich auch wieder, dann weiß man, okay, das ist eine große Marketingstrategie. Was mir da auch dazu gerade einfällt, ist die Dubai-Schokolade.
Ja, habe ich vorhin auch schon dran gedacht, die Dubai-Schokolade.
Ja,
korrekt.
Genau, die ist ja
war
absolut
ein Riesenhype vor Weihnachten.
Ja.
Jeder wollte es haben, war unendlich teuer.
Ja, die ist eben durch Social Media auch absolut viral gegangen.
Total.
Und dadurch, dass die Nachfrage so groß war, das Angebot aber relativ gering, die wurde ja irgendwie exportiert und gab es bei uns in kleinen Mengen, die konnten ja extrem hohe Preise
dafür aufrufen.
Abfragen. Ja, richtig. Genau, deswegen immer kritisch bleiben auch, überlegen, brauche ich das Produkt überhaupt oder will ich jetzt irgendwie nur Teil von dieser Bubble sein? Das ist ganz wichtig. Aber ich möchte auch was Positives sagen zu dieser ganzen Social Media oder Influencer-Bereich. Ich finde es auch super schön, dass man es eigentlich so als Inspiration nutzen kann. Also viele zeigen dann auch kleine Rezepte, wie man was kochen kann. Und das finde ich ist was Schönes, wo Jugendliche einfach auch eine positive Inspiration bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es gibt beides, ne? Dieses so, ich kann ganz viel Positives mitnehmen aus Social Media oder auch von so einem Influencer oder Influencerin, der ich folge, aber doch dieses Bewusstsein zu schaffen, die Dinge halt kritisch zu betrachten und auch zu verstehen, dass manchmal Werbung dort ist oder Kaufanreize geschaffen werden, wo man sie eben nicht erwartet oder sie ja, nicht so offensichtlich sind, weil, wie du schon gesagt hast, es ist vielleicht im Hashtag gekennzeichnet als Werbung, aber es verschwimmt eben, weil sich so natürlich integriert in den Alltag. Und manchmal machen die ja auch, ohne Kooperationen zu haben, dass eigenständig Produkte verglichen werden. Ne? Und dann steht ja auch drauf, unbezahlte Produktempfehlung. Ja, das ist dann ja nochmal eine Latte schwieriger. Und im Grunde ist es ja auch eine Art, trotzdem auf sich aufmerksam zu machen und Produkte ins Spiel zu bringen. Oder vielleicht sich ins Spiel zu bringen als Influencer für ein Produkt, indem man freiwillig zwei Produkte miteinander vergleicht und sagt, hey, das ist aber unbezahlt. Ja,
das ist genau, also ich finde, da hört man schon raus, das ist super herausfordernd für Jugendliche. Also da bin ich doch irgendwann überfordert.
Absolut. Liebe Lisa, ich finde, du hast uns heute echt einen spannenden Einblick in das Thema Werbetricks in der Lebensmittelindustrie gegeben. Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange miteinander weitersprechen und in die Tiefe gehen. Im Grunde haben wir sicherlich nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, aber hoffentlich Orientierung gegeben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn wir jetzt unsere Folge zusammenfassen möchten und es darum geht, die drei Werbetricks zu benennen, mit denen Verbraucherinnen und Verbraucher aus deiner Sicht irgendwie gut ausgestattet sind, um sich zurechtzufinden. Welche drei wären das?
Also eins vorneweg noch, immer Werbeaussagen, immer kritisch hinterfragen, immer kritisch bleiben. Was steckt denn jetzt genau dahinter? Was will der Hersteller damit bezwecken oder auch der Influencer? Hat das Produkt wirklich einen Vorteil für mich? Brauche ich das überhaupt? Und ist der Preis gerechtfertigt? Und um das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, also meine Top 3 wären da quasi nochmal das Thema mit den, wenn es Lebensmittel abgebildet ist, muss auch prozentual angegeben werden, wie viel ist drin. Stichwort Pistazieneis.
Genau.
Dann alles, was ein gesundes Image suggeriert. Also wenn ich was light, balance, fit, high protein habe, oder auch mit extra Vitaminen. Auch hier würde ich einfach nochmal hinterfragen, will ich dafür wirklich mehr Geld ausgeben? Brauche ich das wirklich? Und das Thema mit den dargestellten Wiesen, Bergen, Bauernhöfen oder auch Wordings wie traditionell, deluxe, handgemacht, regional. Das sind Ausdrücke, die einfach nicht gesetzlich geregelt sind. Gesetzlich geregelt, da haben wir die nährstoffbezogenen und die gesundheitsbezogenen Aussagen, da sind wir schon ein bisschen geschützt. Aber bei vielen von diesen Aussagen gibt es eben keine gesetzliche Regelung und das macht sich die Lebensmittelindustrie einfach auch zunutze.
Also Elisa, vielen Dank. Ich glaube, da hast du jetzt ein Werkzeug an die Hand gegeben, mit dem man auf jeden Fall Werbung im Lebensmittelbereich ein bisschen kritisch betrachten kann, um sich zu orientieren und zurechtzufinden. Hinterfragen, bewusst machen, sind sicherlich zwei wichtige Dinge, die ich jetzt auch so mitnehme aus der Folge, die wir zusammen aufgezeichnet haben. Vielen Dank für den Einblick in deinen Fachbereich.
Sehr gerne.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht sind Sie Lehrer oder einfach nur ein interessierter Verbraucher oder Verbraucherin. Wenn Sie sich für Schule fürs Leben Vorträge interessieren, meine Kollegin Elisa hat es schon angedeutet, dann schauen Sie bitte auch auf unsere Webseite. Wir haben ein wirklich umfangreiches Unterrichtsprogramm. Die Kolleginnen und Kollegen bereichern ihren Unterricht mit Einheiten zum Thema Umwelt, Verbraucherrecht, Ernährung. Da kann es um Wasser gehen, um das Einkaufen im Supermarkt, Nutri-Scores und so weiter. Also vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Stöbern auf unserer Website.
Das war Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern.